Hallo und willkommen zurück mit der neuesten Runner's World Podcast Folge. Melden wir uns wieder bei euch. Heute geht es um das Thema Laufen im Winter. Nachdem wir ja das letzte Mal schon Laufen im Dunkeln besprochen haben, geht es heute nochmal darum, wie trainiert man eigentlich in der dunklen Jahreszeit, was das Training angeht, was das Motivationsthema angeht, aber auch ein bisschen um Ernährung wird es gehen heute. Und gesprochen dazu haben diesmal Henning Lehnertz, Sonja von Opel und ich bin Ela Wildner. Also ich glaube, bevor wir heute ins Thema einsteigen, müssen wir einmal sagen, es tut uns sehr leid, dass die letzte Folge eine nicht ganz so gute Tonqualität hatte.
Der Schuldige bin ich.
Das wollte ich jetzt überhaupt nicht bezwecken, dass du das sagst. Genau, wir bemühen uns, dass das heute hoffentlich besser ist und steigen dann jetzt ins Thema ein. Welches da ist? Wintertraining oder wie man immer so schön sagt, Henning, du kannst es, ich kann es nicht genau wiedergeben. Wie sagt man?
Man sagt ja immer, im Winter werden Läufer bzw. Läuferinnen gemacht.
Also nein, das doch. Heißt anders.
Nein.
Das heißt, die Meister des Sommers werden im Winter gemacht.
Ich kenne es anders, liebe Sonja.
Hallo, müssen wir
dich auch noch vorstellen.
Ihr müsst mich mal vorstellen. Genau. Ich war ja schon hier, bin die Sonja, Coach vom Online-Coaching bei Runner's World.
Genau. Und wir wollen heute darüber sprechen, dass Läufer und Läuferinnen im Winter gemacht werden, wie man so gerne sagt, auch wenn Sonny das anders sieht. Genau. Und da drunter kann man ja ganz vieles verstehen und auch nichts verstehen. Ich glaube, wir sind uns aber einig, dass wenn man im Frühjahr, Sommer, also in der nächsten Saison, über welche Distanz, mit welchem Ziel auch immer, gut unterwegs sein möchte, auf einem anderen Level unterwegs sein möchte als in diesem Jahr, als in der Vorsaison, muss man auch im Winter was tun. Also es hilft da jetzt nichts, über Monate und Wochen die Füße hochzulegen, sondern man muss irgendwie trainieren. Und ich glaube, das ist der Satz oder die Aussage, die hinter diesem Satz steht, wie auch immer man ihn dann formulieren möchte. Und jetzt bin ich mal gespannt, zu welchen Erkenntnissen wir da kommen und was du deinen Athletinnen und Athleten so rätst, wenn die sagen, okay, ich möchte nächsten April ein Marathon laufen oder Halbmarathon oder was auch immer. Und wir haben jetzt November. Und ja, was sollten die jetzt tun in den nächsten Wochen und Monaten?
Ich erkläre das immer ganz gerne so, dass ich sage, deine Form, deine Laufform ist wie ein Haus und jetzt bauen wir den Keller. Jetzt bauen wir das Fundament. Ohne ein gescheites Fundament kannst du nicht ein schönes erstes Stockwerk draufbauen und schon gar kein ordentliches zweites und auch überhaupt keinen netten Dachgiebel und auch keine super Spitze, die dann vielleicht deine Marathon-Bestzeit markiert, sondern du brauchst ein solides Fundament und je mehr Grundlagenausdauer du da reinpackst, umso besser steht es. Das ist jetzt vor allem mal so die Erklärung für die Anfänger oder für die, die so jetzt noch so gar keine Ahnung haben vom Hausbau, aka Lauftraining. Und für die, die schon länger laufen, denen sage ich, jetzt im Winter ist mal die Zeit, um an den Defiziten zu arbeiten. Also um sich mal, um mal Lücken auszumerzen, um mal Schwächen zu bearbeiten. Das ist ja bei vielen so der Kraftbereich vielleicht, bei manchen vielleicht auch so der Ernährungsbereich. Die wollen schon die ganze Zeit 3 Kilo abnehmen und es hat irgendwie nicht geklappt. Jetzt im Winter wäre dann mal die Zeit, dann an solchen Baustellen zu schrauben.
Wo die meisten im Winter über Weihnachten zunehmen.
Genau, das ist auch ein guter Punkt, weil tatsächlich widerspricht sich das so ein bisschen. Ich bin nämlich der Meinung, man muss da auch mal die Zügel locker lassen in einem Bereich des Jahres und die Zeit ist jetzt. Also wir sehen es in der Natur, die Bäume lassen jetzt ihre Blätter fallen, die Blumen ziehen sich in der Erde zurück, da draußen passiert gerade nicht so viel. Irgendwann kommt der Schnee und deckt auch noch alles zu. Und wir Menschen sind auch Kinder dieser Erde, die auch jetzt mal zur Ruhe kommen sollten und ruhig auch mal, ja, ruhig mal 1-2 Kilo zunehmen, um sie sich dann wieder abzutrainieren. Ich meinte jetzt so mit dem, wer im Winter so an seinen Baustellen arbeiten soll, also das wäre jetzt so, sich mal so richtig dem Thema Ernährung widmen. Also wenn ich in einer richtigen Marathonvorbereitung bin, dann ist es schwierig zu sagen, und jetzt versuche ich an einem optimalen Kraft-Last-Verhältnis zu arbeiten, wie ich das gerne ausdrücke. Das ist dann immer schwierig, weil man eben mit dem Training genug beschäftigt ist. Aber jetzt im Winter kann man eben sich dieser Baustelle mal widmen.
Da kann man noch experimentieren und schauen, was tut einem gut, was nicht. Das sollte man in der Marathonvorbereitung dann vielleicht nicht mehr machen.
Genau.
Du hast ein Wort angesprochen, was, glaube ich, den Winter sehr gut beschreibt. Und das ist so das Fundament beziehungsweise die Grundlage. Nun steckt in der Grundlagenausdauer eben auch das Wort Grundlage. Und viele setzen das gleich. Da bin ich dann immer so ein bisschen und ermahne die Leute, weil ich glaube, das ist nicht der richtige Weg oder es nicht gleichzusetzen. Also im Winter nur ruhige Dauerläufe zu machen, was viele eben darunter verstehen, diese Grundlage zu schaffen, dieses Fundament zu schaffen, um dann im nächsten Jahr, in der nächsten Saison besser, schneller laufen zu können. Das sehe ich so ein bisschen anders. Was verstehst du unter Grundlage? Also was gehört da alles zu, um mal möglichst konkret zu werden?
Also darunter verstehe ich schon die aerobe Grundlagenausdauer, also die Läufe, die du mit ausreichend Sauerstoffversorgung machst, und das sind die langsamen und ruhigen Dauerläufe, ja. Aber unter Grundlage verstehe ich auch ein gewisses Temponiveau halten und vielleicht sogar gar nicht mal ausbauen, aber stabilisieren. Und deshalb ist ganz, ganz wichtig, dass man im Winter auch Tempo läuft. Und da sage ich aber, geh nicht auf die Bahn und mach Tausender oder sowas, weil du kannst dich gar nicht und sollst dich gar nicht mit deinen Zeiten aus dem Sommer messen, sondern mach Fahrtspiele. Mach spielerische Tempospielchen, gerne im Gelände. Macht total Spaß, wenn dann auch noch Schnee liegt, zu sagen, ich flüge jetzt mal so einen Schneeacker durch und renn mal 10 mal 30 Sekunden irgendwie mit hohem Kniehub über die Wiese und jag auch mal den Puls hoch. Dann bin ich nicht mehr in der aeroben Grundlagenausdauer, sondern bin ich anaerob. Und das aber wohl dosiert, so einmal die Woche, maximal zweimal die Woche einstreuen, das macht absolut Sinn. Ja, ja, das gehört in den Grundlagentraining schon auch rein. Aber eben in einem anderen Stil, als man das im Sommer macht. Im Sommer gehst du ja dann eben auf die Bahn und läufst 10x800 oder sowas und guckst auf die Uhr und nimmst das alles ernst. Im Winter darf das alles so einen spielerischen Charakter kriegen.
Ja, wir machen auch ganz viel, und da bin ich persönlich ein großer Fan von, alles irgendwie Kraft am Berg, Geschwindigkeit am Berg, wie auch immer man es nennen möchte, also Hügelsprints, Berganläufe über, ja, kurze Strecken tatsächlich, einfach mal nur so 50 bis 80 Meter, wirklich kraftvoll mit hoher Dynamik oder eben auch ein bisschen länger, aber immer leicht bergan oder sogar, ja, steil bergan mit 6-7%, so dass man wirklich da einfach eine Kraft Effekt hat. Also man hat danach eine sehr hohe Herzfrequenz oder währenddessen eine sehr hohe Herzfrequenz während der Belastung. Genauso wie auf der Bahn, aber gleichzeitig ist man eigentlich langsamer unterwegs, hat viel weniger Belastung, was den Bewegungsapparat angeht, und die Muskulatur wird viel mehr gefordert. Also es ist irgendwie so, der Benefit ist der gleiche, ohne dass man so eine starke orthopädische Belastung hat. Das ist ja auch was man eventuell in der Marathonvorbereitung gar nicht mehr machen sollte, eben Berganläufe, solche Geschichten.
Ihr heißt, du und deine Laufgruppe, dein Laufverein, und genau. Ihr macht das ja auch so richtig, ihr macht doch so Crossläufe im Winter oder so, ne?
Genau, also vom Verein aus, wo wir eben ja doch ambitioniert trainieren, da heißt es jetzt im Winter eben auch vor allen Dingen Crossläufe zu absolvieren und sich darauf vorzubereiten. Das hat jetzt schon nicht so den allergrößten Schwerpunkt. Also es ist jetzt nicht das Hauptziel der Saison. Das Hauptziel oder die Hauptziele liegen schon eben im nächsten Jahr. Also wir denken jetzt schon an die Saison 2022 und da dann eben vor allen Dingen jetzt in meinem Fall an die Marathons im Frühjahr oder den Marathon im Frühjahr. Aber diese Crossläufe können eben sehr gut diese Grundlage schaffen, weil man da eben sehr kraftvoll laufen muss und trotzdem eben sein Tempo-Fundament nicht verliert, weil, ne, zu diesem Fundament gehört eben nicht nur die aerobe Ausdauer, sondern auch, ja, dass man eben noch in der Lage ist, mit Laktat auch umzugehen und seine Geschwindigkeit im Zweifel zu halten und dann im Frühjahr, wenn es dann wirklich in die Marathonvorbereitung geht, nicht da zu stehen und zu denken, boah, das Marathontempo fühlt sich jetzt aber richtig, richtig hart an, wenn man dann das erste Mal wirklich spezifisch trainiert, sondern ja, jetzt schon mal so ein bisschen rauf und runter laufen, Berge rauf und runter laufen, kürzere, schnellere Sachen, das machen wir derzeit. Also wir sind schon auch noch auf der Bahn, aber wir machen da jetzt anders als sonst keine oder wenig wirklich lange, lange Belastungen, sondern eher so kürzere Sachen, 200, 400 Meter und dann ganz viel eben am Berg.
Ach, das macht ja auch total Sinn mit dem Cross. Also das hat man sich ja nicht erst letztes Jahr ausgedacht, sondern es ist ja so die klassische Saisonplanung eigentlich, dass dann so nach dem Herbstmarathon wird kurz regeneriert, vielleicht mal sogar eine komplette Laufpause gemacht, so bei den Profis. Und dann ist jetzt dann November, Dezember eigentlich so die Cross-Saison, wo wir mal durch den Matsch gepflügt
werden. Und da kommen sie ja alle hin, nicht nur die Marathonläufer, die von der Straße kommen, sondern auch die Bahnläufer, die dann auch jetzt mit den Olympischen Spielen, wenn sie es zu den Olympischen Spielen geschafft haben, oder den anderen Rennen, die dann so im September meist ihren Höhepunkt haben, die machen auch dann eine kurze Pause und nehmen die Cross-Saison mit. Und dabei denken die nicht unbedingt an die Cross-Saison als Highlight, sondern auch schon dann eben ans nächste Jahr. Und das ist eigentlich auch ganz spannend, weil da dann so die unterschiedlichen Stärken und Schwächen aufeinandertreffen, jetzt aus Profisicht gesehen. Ich finde das immer ganz toll, wenn dann da der Marathonläufer gegen den 5000-Meter-Läufer antritt und man dann mal so sieht, okay, eigentlich müsste der 5000-Meter-Läufer, weil er ja der Schnellere ist, untenrum irgendwie dann über die Strecken beim Cross gewinnen, aber da zählt dann halt auch noch die Ausdauer. Und je nachdem, wer ist wie im Winter drauf, das ist ja auch dann, wie du schon sagst, der eine nimmt dann mal raus, die andere nimmt dann mal raus und gönnt sich halt so eine kleine Auszeit. Und dann ist halt nicht jeder topfit beim Crosslauf. Ich glaube, das ist auch nicht das Ziel, sondern dass man das einfach mitnimmt, weiter so ein bisschen im Rennmodus bleibt, weiter den Körper mal ein bisschen anheizt, einfach nicht verlernt, wozu man trainieren möchte und wie sich Rennen anfühlen und wie es sich vor allen Dingen anfühlt, sich zu belasten. Also das ist so ein Punkt bei mir, den habe ich dieses Frühjahr ganz arg gemerkt. So die ersten Rennen, das erste Rennen war ganz, ganz komisch nach der langen Pause durch die Corona-Abstinenz. Und deswegen ist da so eine Routine, was Rennen angeht.
Auch der Umgang mit dem Adrenalin, ne, vom Startschuss.
Genau, und einfach so das Gefühl, wie fühlt es sich an, wenn es eigentlich gerade unkomfortabel wird. Ne? Also das ist, alles wird schwer, alles wird hart, die Lunge brennt, die Beine brennen. Das kann man auch im Winter ab und an mal machen und da sind dann halt so Crossläufe.
Ich bin eh von der Front Make Crosslauf great again. Ich will jetzt nicht die Trailrunning-Szene bashen, aber Trailrunning hat es jetzt, also ja, dieser Begriff hat es so ein bisschen verwässert. Ja, Trailrunning heißt ja, dass du nicht auf dem Asphalt und auf Straßen läufst, sondern eben ein bisschen querfeldein und auf Trails, auf Pfaden. Aber beim Crosslauf ist das schon immer so gang und gäbe und da geht's aber ja gerade drum, dass man eben dann auch nicht 85 Kilometer rennt, sondern mal so kleine, krumme Distanzen, mal so 3,6 Kilometer oder 5,8 oder 9,3. Also in München zum Beispiel gibt's den Teufelsberg Cross. Das ist so eine ganz nette Veranstaltung, wo du dann jedes Mal über so einen Teufelsberg rüber musst. Und da finde ich das Tolle, dass es eben nicht nur eine Profi-Veranstaltung ist, sondern dass da wirklich auch jedermann hin kann. Und das hätte ich gern, dass das wieder mehr so ein bisschen publik wird und die Menschen kapieren, boah, da gibt's jetzt hier am Sonntag einen Spielplatz für Erwachsene, auch für Kinder, wo wir uns mal richtig im Dreck suhlen können. Und da wird auch so ein bisschen mit Ellbogen fast gearbeitet, ne? Also mal so, wir rennen jetzt mal hier im Dreck um die Wette.
Ja, und da geht's wirklich darum, um die Wette zu rennen, gar nicht gegen die Zeit, wie meist sonst. Für die allermeisten geht es ja gar nicht darum, Rennen zu gewinnen oder Zweiter oder Dritter zu werden, sondern es geht darum, irgendeine Zeit zu schaffen. Das ist beim Crosslauf eigentlich gar nicht der Fall.
Nee, da geht es auch darum, dass du mit dem Gelände umgehen kannst, dass du mit den Unebenheiten umgehst, dass du koordinativ da fit bist. Und so aus trainingswissenschaftlicher Sicht ist es einfach ein neuer Reiz. Und neue Reize bringen dich immer vorwärts. Und das machst du das ganze Jahr über nicht, wenn du nicht gerade Trailrunner bist. So macht es dann schon Sinn, eben im November, Dezember da mal mit so einem Reiz zu arbeiten.
Ja, und wie du schon sagst, die Distanzen sind ja gar nicht lang. Also es gibt Crossläufe, ich sage jetzt mal zwischen 3 und, was weiß ich, 15 Kilometer, aber die meisten sind deutlich unter 10 Kilometer. Ja. Und da kriegt man schon, das ist was für jeden, das schafft jeder und man kann trotzdem unterschiedliche Reize setzen. Und gerade was du meinst, dieses Koordinative, das Stabilisierende, was ja einfach so den Bewegungsapparat angeht, das ist ja auch ein Teil der Grundlage oder des Fundaments, worauf man dann im nächsten Jahr aufbauen kann. Also gerade so Marathonläufer, die wirklich stumpf einfach immer nur auf der Straße laufen oder auch Ultraläufer, die ja häufig langsam unterwegs sind, die dann so in ihrem Laufschritt drin sind, die vernachlässigen häufig das Koordinative. Also da kann man dann wirklich mit diesem Grundlagentraining, was Kraft angeht, Mobilisation, Koordination, Lauf-ABC, da kann man wirklich im Winter ganz, ganz viel mit arbeiten, so ein bisschen das Tempo vernachlässigen oder ein bisschen nicht so im Fokus haben, den Laufumfang vielleicht auch nicht so im Fokus haben, sondern eher da schauen, dass man
so Sprungkraft
nach Gefühl läuft. Genau, so Geschichten sind natürlich auch super. Sprunggeschichten, plyometrische Übungen, generell Krafttraining, dann auch wirklich mal mehr als nur das Stabi-Training, dass man sich mal eine Langhantel schnappt, damit so sein Krafttraining macht, um wirklich Kraft aufzubauen und nicht nur so die Haltemuskulatur zu stärken. Das ist ja
so, da muss ich jetzt aber mal nachfragen. Mal Training mit der Langhantel machen.
Das ist so unkonkret, ne?
Noch nicht so ganz präzise, genau. Ja. Vielleicht können wir auch irgendwie, was Laufintensitäten angeht.
Vor allem, wo steckst du die hin, die Langhantel, beim Laufen?
Beim Laufen, ja.
wo wir es ja mit dem Humor hatten vorhin.
Ich habe vor kurzem jemanden mit einer langen Hantel laufen sehen.
Nein, nicht dein Ernst.
Doch,
das geht nicht.
Doch, beim Training. Also
aus
nicht,
Versehen,
nicht bei uns.
Weil der die
nein, das war Teil des Trainings. Der ist ein paar Meter mit der Langhantel gelaufen. Lauf ABC mit der Langhantel.
Aber ich glaube, das meinte Ela nicht.
Nein, das meinte Ela nicht.
Nicht in erster Linie. Ja. Also ihr könnt mir jetzt auch erzählen, dass das ein sinnvolles Wintertraining ist. Weiß ich noch nicht. Ich wollte eigentlich fragen, wie oft sollte man denn jetzt mal so grob gesagt dann vielleicht Krafttraining einbauen? Oder gibt es einen Richtwert, wie ich meine Laufintensität anpassen kann? Vielleicht im Vergleich zu meinem Sommertraining? Sagt ihr da einfach, mach 50% oder geh so und so viele Tage weniger laufen oder mehr oder irgendwie so?
Also ich sag mal zuerst was, ich rate, stell mal die Pace-Anzeige aus. Also jetzt guck mal nicht so drauf, wie schnell du läufst, weil eventuell haben wir dann auch mal minus 12 Grad da draußen, dann will man ja eh nicht so am Anschlag laufen, um seine Bronchien nicht so zu schädigen. Außerdem liegt eventuell Schnee oder Eis oder es ist dunkel. Das heißt, man kann sich sowieso nicht mit dem Sommer vergleichen. Und wer dann ständig auf die Pace-Anzeige guckt und sieht, oh, normalerweise laufe ich 5,30 bei dem Puls und heute laufe ich 6,10, ich bin aber schlecht drauf, das ist ja nur deprimierend. Also ich würde gar nicht auf die Pace gucken und ich würde wirklich viel mehr nach Gefühl trainieren, viel mehr, wie ich vorhin schon sagte, so spielerische Fahrtspiele, entweder mit dem Gelände spielen, also sagen so, jetzt renne ich hier den Berg schnell hoch und langsam wieder runter und bis zur Bank nochmal einen Sprint und um den See zügig rum, so das wäre jetzt ein klassisches Geländefahrtspiel, oder eben 10-mal eine Minute schnell und dann schnell wirklich subjektiv einordnen und nicht sagen, und schnell muss jetzt Viererschnitt sein, sondern egal, gar nicht drauf gucken, wäre jetzt so mein Tipp. Aber vielleicht macht ihr das anders im Verein.
Bin ich voll bei dir. Also wir haben auch die Vorgabe, natürlich achten wir darauf, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt irgendwie gleichmäßig laufen, sagen wir machen 400er, dann gibt es natürlich so eine Orientierung, dass man sagt, okay, die macht man jetzt vielleicht im 10 Kilometer Renntempo. Aber viele der Sachen, gerade am Berg etc., da kommt es ja wirklich darauf an, ja, wie steil ist denn der Berg? Ne? Also jemand, ein 3%iger Anstieg ist was anderes als ein 6%iger Anstieg. Und dann geht es wirklich eher darum, da mit Gefühl hochzulaufen und sich so gut einzuschätzen, dass man die Wiederholungszahl, die man sich dann vornimmt, also man sagt jetzt, keine Ahnung, 10-mal 400 Meter leicht bergan, dass man die auch gleichmäßig läuft und nicht die letzten drei dann komplett einbricht und nicht mehr kann, sondern dass man vielleicht hinten raus nochmal schneller wird, je nachdem, wie man sich fühlt. Also da sind die Vorgaben dann weniger strikt als im Rest der Saison, definitiv. Was so die Intensität angeht, würde ich auch sagen, definitiv ein bisschen rausnehmen im Vergleich zum Rest der Saison, die dann eben wettkampfspezifischer ist und es aber nicht komplett vernachlässigen und da dann so eine Faustformel zu geben, da hätte ich jetzt tatsächlich keine im Kopf. Man sagt ja immer, dass 80% der Kilometer so im entspannten Bereich gelaufen werden sollen und 20% nur schnell. Vielleicht kann man im Winter auch sagen, irgendwie 90% langsam und 10% der Kilometer oder der Stunden, Minuten, die man trainiert, dann eben im Bereich, wo der Puls halt ein bisschen höher ist. Das hängt wahrscheinlich aber auch sehr davon ab, wie viel man schon gewohnt ist, also auf welchem Fitnessniveau man ist, wie lange man das schon macht. Braucht man im Winter eher eine Pause oder nicht? Also das sieht man ja auch bei Athleten und Athleten, die jetzt neu in dem Sport sind, die brauchen definitiv eine längere Auszeit im Winter als jemand, der das schon über Jahre macht und das einfach sehr gewohnt ist, wo der Körper sehr angepasst ist, wo die Regenerationsmechanismen greifen. Das ist ja auch im Jugendtraining der Fall. Also ich glaube, 16-Jährige machen wochenlang Saisonpause und Erwachsene machen dann nur noch 2 Wochen Saisonpause. Und so muss sich da, glaube ich, jeder so ein bisschen selbst einschätzen dann auch.
Und was würdest du sagen, was Ela gerade fragte, vom Umfang her? Macht ihr gerade weniger Umfang als im Sommer?
Ja.
Oder du speziell?
Ja, ja. Also wir machen schon ein bisschen weniger Umfang, definitiv. Aber das liegt auch einfach daran, dass natürlich so sehr wettkampfspezifische Einheiten im Falle jetzt des Marathons einfach der lange Lauf, den gibt es gerade nicht in dem Fall, dass man 35 Kilometer läuft. Momentan ist der lange Lauf 15 bis 22 Kilometer, dann hat man da einfach schon mal, ja, 15 Kilometer weniger im Zweifel pro Woche. Und dann sind auch die Wiederholungen beim Intervalltraining nicht so lang und so, es gibt nicht so viele Wiederholungen. Also hat man dann statt 15 mal 1000, machen wir jetzt 10 mal 400 bergan. Und so kommt das dann, dass man einfach schon genauso häufig trainiert, schon irgendwie 6-7 Mal die Woche in unserem Fall, aber natürlich mit 80 statt 120 Kilometer am Ende dasteht. Und ich glaube, das ist auch ein guter Weg, dass man da so ein bisschen runterfährt, hier und da die Intensität eigentlich beibehält, so im Verhältnis zueinander, und dann diese Grundlage, die Zeit, die einem dann bleibt, eben in andere Dinge steckt, eben in die Schwächen, die man im Zweifel hat. Also wir machen jetzt vermehrt Krafttraining. Also wir haben jetzt einmal pro Woche wirklich gezielt Krafttraining, wo wir wirklich mit Gewichten arbeiten. Und ich habe mir jetzt auch zum Ziel gesetzt, weil das bei mir beim letzten Marathon auch ein Problem war, dass ich gemerkt habe, irgendwas ist dann der Hüfte und irgendwie war da was und ich konnte nicht so laufen, wie ich wollte. Und ich gesagt habe, das ist jetzt so meine Baustelle und ich mache jetzt gezielt nochmal deutlich mehr Stabi und Mobilisation, um eben dieses Problem hoffentlich nächstes Jahr dann nicht mehr zu haben.
Perfekt. Defizite ausmerzen, und zwar im Winter. Genauso muss es sein. Ich sag meinen Athleten, und die sind mehr so die Kategorie auf jeden Fall Hobbyläufer und zum Großteil auch Anfänger, lauf im Winter eventuell sogar ein oder zwei Lauftage öfter pro Woche als im Sommer, dafür aber kürzer, weil viele haben ein Zeitproblem. Es wird eben sehr viel früher dunkel oder sehr viel später hell. Und dann ist mein Tipp ganz gerne, mach doch das Training in der Mittagspause, dann kannst du nämlich im Hellen laufen. Aber Mittagspause ist eben bei manchen nur eine Stunde, also reicht's vielleicht nur für eine halbe Stunde laufen. Und dann sind's eben dreimal die Woche nur eine halbe Stunde und dann am Wochenende wird dann eben länger trainiert. Und dann wünsche ich mir aber immer, dass dann an die halbe Stunde laufen, dann nochmal im Stabi-Programm oder eben, wie du gerade sagst, Henning, ein gezieltes Kraftprogramm für die körpereigenen Schwachstellen eingebaut wird. Also von daher ist dann so bei meinen Athleten eventuell der Umfang im Winter sogar der gleiche wie im Sommer, aber er verteilt sich vielleicht auf ein, zwei Einheiten mehr. Wobei man das nicht pauschalisieren kann. Also das ist auch wirklich von Fall zu Fall verschieden. Also der eine braucht im Winter dann eher ein bisschen mehr Ruhe und der andere braucht dann jetzt nochmal die große Portion Kilometer mehr, um dann eben da im Sommer ein ordentliches Polster zu haben.
Wie ist es so mit der Lust der Athleten und Athletinnen bei dir im Winter? Also haben die dann, weil es jetzt weniger lange hell ist, das Wetter ist schlecht, Temperaturen sind niedrig, haben die dann auch weniger Lust generell zu trainieren? Oder?
Also es ist total lustig, weil es ist in der Regel so, dass die dann im Herbstmarathon gelaufen sind.
Ja.
Berlin ist ja noch recht früh mit September, aber gerade jetzt so Frankfurt ist dann so Ende Oktober oder New York war ja jetzt gerade im November. Und die sind kaum hinter der Ziellinie. Dann bekomme ich eine Mail. Wie geht's weiter? Was mache ich morgen? Wie soll ich jetzt trainieren? Und die sind hochmotiviert. Und dann sage ich immer schon, jetzt mal halblang. Du musst jetzt mal zwei, drei Wochen die Läuferseele baumeln lassen, wie ich so gerne sage. Trainier mal erstens mal jetzt eine Woche nicht und dann wirklich nach Lust und Laune. Hör mal auf dein Bauchgefühl, worauf du Lust hast. Und dann schreibst du mir wieder eine E-Mail und dann reden wir über das Wintertraining. Und dann schreiben mir nur noch 50%. Also diese Motivation so kurz nach dem Marathon, die ebbt dann ab. Und ich finde das total gesund. Also ich finde, es muss ja intrinsisch sein, wie man so schön sagt. Und dann darf auch ruhig mal die Motivation abrutschen. Wichtig ist, dass man dann spätestens mit den Neujahrsvorsätzen irgendwie wieder so merkt, Laufen ist ja dann doch die beste Lösung und dann wieder anfängt. Aber ich sag mal, es ist so 50-50. Also die Hälfte fällt dann erstmal in Winterschlaf und die andere Hälfte sagt so, und jetzt kriege ich aber einen Plan, du hast es mir versprochen und so. Und die melden sich dann und bekommen dann ihren Winterplan. Ansonsten ist es mit der Motivation natürlich schwieriger im Winter, weil, wie ich gerade schon sagte, die Außenbedingungen einfach schwieriger sind. Also du guckst raus und da ist Graupelschauer. Wir haben ja selten irgendwie herrlichen weißen Schnee und es ist eine tolle Winter-Wonderland-Landschaft und meistens ist es ja mehr so ein Bäh-Wetter. Und da hat man halt nicht so richtig Lust. Und dann komme ich halt mit so ganz banalen Tipps wie, kauf dir doch ein super Laufoutfit, wo du richtig Bock hast, das anzuziehen und da draußen mal durch den Regen spazieren zu führen. Oder melde dich zum Silvesterlauf an, ist so der Klassiker. Ja. Also entweder Silvesterlauf oder es gibt ja so Winterlaufserien, ja, die bauen ja da meistens aufeinander auf, irgendwie im Dezember 10 Kilometer, im Januar 15 und im Februar dann Halbmarathon, irgendwie sowas. Und das ist ein super Tool, um halt dran zu bleiben, um den Schweinehund so ein bisschen an die Leine zu nehmen und zu sagen, ja komm, jetzt habe ich mich für die Winterlaufserie angemeldet, dann muss ich ja wenigstens ein bisschen trainieren, damit ich die auch schaffe. Also das ist dann so, wie man das schubsen kann. Ja,
aber da dann auch wahrscheinlich der Tipp, keine Bestleistung erwarten, weil im Zweifel hat man ja gar nicht so dafür trainiert, sondern das eher als Motivation und auch als Trainingseinheit sehen. Also so machen wir das auch. zum Teil, dass wir ja die anstehenden Wettkämpfe, es sind jetzt wirklich relativ viele über die nächsten Wochen, dass wir ja da gar nicht wirklich das immer als Highlight nehmen, dass wir da tapern im Vorhinein, also uns ausruhen und dann wirklich fit an den Start gehen, sondern das eigentlich mit im ganz normalen Wochentrainingsrhythmus so mit.
Genau, so aus dem Training rauslaufen. Ja. Und auch das ist so ein abgedroschener Satz, wer beim Silvesterlauf Bestzeit läuft, macht was falsch in der Saisonplanung.
Ich versuche es trotzdem wieder.
Ja, also du kannst ja eine Silvesterlauf-Bestzeit einrichten, ja. Aber eigentlich sollte man nicht zu Silvester in Topform sein. Also dann läuft was schief im Training, ganz ehrlich.
Ja, außer man hat das ganze Jahr auf diesen Silvesterlauf trainiert.
Genau, also
dann
es gibt so einen Topläufer in München, der ist Landwirt und der ist jetzt bei den Winterlaufserien immer in Topform. Johannes Hildebrand, kann ich ja sagen.
Also und im Sommer muss er auf dem Trecker.
Genau, im Sommer ist er auf dem Trecker und auf dem Feld. Da ist es dann schwierig.
Aber
in den Winterlaufserien, genau, da führt er das Feld immer an. Das Läuferfeld in dem Fall, weil er da eben Zeit zum Trainieren hat. Ja. Aber der ist eine Ausnahme. Also alle, die nicht auf dem Feld arbeiten, die sollten eigentlich im Winter nicht so gut in Form sein wie im Sommer.
Ja, das ist ja bei den meisten dann tatsächlich auch der Fall. Weil ja eben das, also wenn man mit einem Plan trainiert oder mit einer Gruppe, wie auch immer, dann fehlt ja wirklich dieses Wettkampfspezifische, was da einen dann wirklich auf diesen Tag X eben vorbereitet. Man ist im Zweifel gelaufen, ist auch mal schneller gelaufen, aber eigentlich merkt man, okay, so richtig fit und auf dem Punkt fit ist man dann nicht, wenn man das nicht gemacht hat.
Naja, dann kommt ja noch ein Punkt dazu. Ich weiß nicht, ist hier das C-Wort-Verbot oder darf man Corona sagen?
Ach so.
wir merken ja alle, dass Corona da draußen immer noch wütet und jetzt eben auch nochmal Fahrt aufgenommen hat. Ne? Mit anderen Worten, also es schwirren einfach im Winter, also schwirren wahrscheinlich nicht mehr Viren und Bakterien darum, aber wir sind einfach empfänglicher dafür, wegen Kälte und offenem Immunfenster und trockener Heizungsluft und was auch immer. Und ob jetzt Corona oder nicht, also es ist einfach jetzt Erkältungszeit und ganz viele müssen dann auch aufpassen, dass sie einfach ihr Immunsystem schützen, um gesund zu bleiben. Oder wenn sie sich was eingefangen haben, dann auch anständig auskurieren, weil es macht keinen Sinn, dann auf Halbgas irgendwie weiter zu trainieren und irgendwie eine Herzmuskelentzündung zu riskieren. Das kommt halt im Winter einfach nochmal dazu, dass da wirklich mehr Krankheiten krassieren als
das
im Sommer.
Merke ich auch gerade ganz krass. Also wirklich so im Umfeld, da ist mal jemand krank und meldet sich vom Training ab und da. Und dann brauchen die auch im Zweifel wieder einfach eine ganze Woche, um wieder reinzukommen, nachdem sie eigentlich schon auskuriert sind. Da muss man dann ja auch aufpassen, dass man es da nicht übertreibt.
Und ich rede da meinen Leuten auch Mut zu und sage, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Also sei doch froh, dass dein Körper jetzt gerade mal irgendwie Schwäche zeigt und jetzt mach dir einen heißen Ingwertee und leg dich auf die Couch und dann packen wir jetzt Saisonpause und Erkältungsauskurierungszeit irgendwie in eins und danach geht's wieder los. Also ich finde, es ist halt wie so ein Reset-Knopf, den man dann im Winter mal drückt. Also da darf man jetzt auch ruhig mal das dann zulassen.
Und selbst die Zeit kann man ja nutzen und sich um seine Mobilisation kümmern oder wenn man dann wieder einigermaßen fit ist, irgendwie Krafttraining machen oder so.
Treppenheber, also so Wadenheber an der Treppe, gehen auch mit Schnupfen.
Stimmt.
Ach, eigentlich gibt es keine Ausreden, ne?
Nee.
Also für mich nicht, ne.
Ich wollte gerne nochmal aufs Wetter zu sprechen kommen. Sonny, du meintest ja eben schon, oft eher so Graupelwetter und nicht so schön. Ja, also einerseits die Frage, muss man sich vielleicht mit der Ausrüstung ein bisschen anpassen? Ich denke da aber auch so ein bisschen an, was kann ich nicht mehr anpassen? Also manchmal gibt es ja auch irgendwie Glatteis draußen. Oder es ist, Dunkelheit hatten wir im letzten Podcast. Wie finde ich denn gute und sichere Laufstrecken, wenn es jetzt nicht gerade der Crosslauf ist, bei dem ich an den Start gehe?
Also es gibt zwei Wetterphänomene, wo ich sage, da solltest du nicht laufen. Das eine ist Gewitter und das andere ist überfrierende Nässe. Also wenn wirklich eine Eisschicht auf dem Asphalt liegt, dann macht es keinen Sinn, darauf zu laufen. Es sei denn, du läufst mit Spikes, aber das macht wenig Sinn, weil die Eisschicht ist selten irgendwie 8 Kilometer lang, sondern das ist dann mal so partiell.
Einmal im Jahr
hatten wir. Genau. Also das hat man echt selten, dass man so eine Eisschicht hat, dass man da gar nicht laufen kann. Ja. Auf Schnee zu laufen ist gar kein Problem. Das ist sogar, kann sogar sehr, sehr schön sein.
Ja, bin ich voll bei dir. Also wir hatten es diesen Winter, letzten Winter, wie auch immer man sagen möchte, ich weiß nicht, irgendwann im Januar, Februar, da war es ein, zwei Tage, so eine wirkliche Eisschicht und eigentlich konnte man nicht laufen, aber ich hatte irgendwie noch so ein paar alte Spikes, so Trailschuhe mit Spikes die eigentlich irgendwie in Schweden normalerweise ihren Sinn haben, aber hier nicht. Und die waren dann echt geil, ne? Weil man halt wirklich da, wo die anderen Leute so einen Bogen um diese ganzen eisigen Flächen gemacht haben, konnte man dann einfach drüber laufen und man konnte ganz entspannt laufen wie immer. Und wer das nicht hat, also wer keine Spikes hat, grundsätzlich so diese, wie heißt die?
So Gamaschen.
Gamaschen sind ja die oben drauf kommen, diese Schneeketten.
Ja, genau.
Rückrödel.
Ich habe mir bei so einem Discounter habe ich mal welche gekauft.
Komm ja nicht drauf. So Ketten, die man sich unter die Schuhe macht, also quasi Schneeketten für die Schuhe, das ist tatsächlich super. Damit kosten 10 Euro, 20 Euro.
Echt? Bist du damit klargekommen? Weil super. Ich bin nicht damit klargekommen.
Also wenn Schnee liegt, also wenn wirklich so eine Schicht ist, wo die einsinken können, dann hervorragend.
Okay.
Ganz, ganz toll.
Ja, dann hatte ich vielleicht nicht die richtigen. Also weil danach tat mir irgendwie alles weh und es so richtig hat das auch nicht fest gesessen am Laufschuh. Ja, okay. Es hat ein bisschen rumgerutscht und ich fand es nur nervig. Oh, nee. Was ich aber mal gemacht habe beim Silvesterlauf in München tatsächlich, da waren die Bodenverhältnisse eher miserabel. Also es hatte geschneit, der Schnee war dann aber leicht weggeschmolzen. In der Nacht hat es wieder gefroren. Das heißt, es war wirklich also alles eisig. Und dann hat schlau Sonny gesagt, dann nehme ich meine Spikes und laufe mit Spikes. Und stand da wirklich als Einziger an der Startlinie mit diesen Spikes und hatte den Vorteil, dass ich dann auch richtig gut wegkam und so ein paar Konkurrentinnen, die normalerweise schneller sind als ich, stehen ließ, weil ich mit meinen Spikes da über dem Eis weggedüst bin. Problem war nur, das war keine komplette Eisdecke über diese ganzen 10 Kilometer. Das heißt, es gab auch immer mal Asphaltschnitte. Mhm. Abschnitte. Und da sind dann meine Konkurrentin wieder an mir vorbeigeflogen und ich habe mir meine Spikes komplett abgeschnürgelt.
So Wettkampf-Spikes.
Genau. Also nee, das waren so ganz normale, mit denen man eigentlich auf der Bahn läuft. Also
ja, genau.
Die habe ich dann nie wieder anziehen können, weil als ich im Ziel war, waren die dann abgehobelt. Aber ich fand mich ganz toll mit meinen Spikes und kam gar nicht so schlecht durch. Also nicht nachmachen, man macht sich seine Schuhe noch kaputt damit. Es sei denn, die Schneedecke ist komplett geschlossen.
Ja, ich finde eigentlich, genau, außer den beiden genannten Bedingungen gibt es eigentlich nichts, was mich im Winter vom Laufen abhält. Also klar, es ist ungemütlicher als sonst hier und da, aber es gibt irgendwie Kleidung da für alle Bedingungen und das kriegt man echt schon hin. Bei mir ist immer ganz wichtig, Hände irgendwie einigermaßen warm, genau. Sonst habe ich keinen Spaß und die werden relativ schnell kalt. Habe ich dann echt so Fäustlinge, wo andere mit Snowboarden gehen, mit denen gehe ich dann laufen. Genau. Aber ansonsten immer raus.
Ja, Kopf und Hals, also Hände, Kopf und Hals. Also
aber das musste ich auch erst lernen, dass mein Hals mir extrem wichtig ist. Mhm. Also es ist so ein Prozess der letzten 2-3 Jahre irgendwie, weil ich irgendwie, ja, früher habe ich das nicht so gemerkt, bin ich auch mal ohne Halstuch, jetzt hätte ich beinahe den Markennamen gesagt, ohne Halstuch raus. Inzwischen aber eigentlich nur noch, sobald es irgendwie unter 10 Grad hat. Finde ich immer besser, auf jeden Fall.
Nee, mit dem Halstuch macht auch Sinn, wenn es dann richtig kalt ist, sich das dann mal über den Mund zu ziehen, weil man dann so das Gefühl, also mit richtig kalt meine ich jetzt wirklich so minus 10 Grad und kälter, weil man dann so ein bisschen das Gefühl hat, man kann die Luft noch mehr vorwärmen, als der Mundraum das dann eh schon tut, damit die Bronchien nicht schockgefrostet werden. Allerdings ist da das Problem, wenn du durchs Halstuch atmest, wird das feucht und dann wird es nicht nur feucht, dann friert es irgendwann. Dann hast du wieder so einen Eislappen dann vor dem Gesicht. Dann musst du dann, wenn das so ein Tuch ist tatsächlich, dann kannst du das so ganz gut drehen und dann hast du halt irgendwann das Eis hinten im Nacken und vorne mal wieder frisch. Nee, aber das funktioniert ganz gut. Ja. Aber ist ein sehr nützliches Tool im Winter, ja.
Ja, definitiv. Ansonsten, was bei mir immer gut funktioniert, ist tatsächlich im Wald laufen. Oder irgendwie abseits der Wege, also wo es nicht so platt gefahren und platt getreten ist. Mhm. Also wenn jetzt Schnee und Eis liegt. Also irgendwie hat man im Wald, klar, da liegt auch Schnee und da ist auch mal buckelig und da hat man auch mal Eisstellen, aber irgendwie kommt man da immer besser durch, als wirklich auf so platt gefahren und platt getretenen Schnee irgendwie in der Innenstadt. Das ist so meine Erfahrung. Ich mag das lieber, wenn da irgendwie, ja, wenn das eher noch so ein bisschen rauer Schnee ist, der eigentlich da frisch gefallen ist, da halten dann die Schuhe eigentlich gut drauf.
Ja, das Problem ist immer, wenn nicht geräumt ist, sondern durch viele Spaziergänger, dass dann platt gelaufen wird und das dann aber gefriert, dann wird es sehr knubbelig. Mhm. Wenn es professionell geräumt ist, hast du ja meistens wieder eine Fläche und dann geht es ganz gut, genau. Aber im Wald, wenn du auf Wegen läufst, die nicht so hochfrequentiert sind, dann ist genau, was du sagst, dann ist es eigentlich immer ein ganz angenehmes Einsinken.
Ja. Oder man geht in die Leichtathletikhalle.
Ja, ich
wollte. 25 Grad.
Da, also in München ist es so, dass da nur Kaderathleten reinkommen.
Nur Kaderathleten.
Ja, wie ist es hier in Hamburg?
Du musst im Verein sein und dein Verein muss Hallenzeiten gemeldet haben. Also kommt das, sagen wir mal, 100 Athleten pro Woche zugute.
Aber wir reden von einer Halle mit so einer Laufbahn.
Genau, wir haben tatsächlich, wir haben in Hamburg eine wunderbare Leichtathletikhalle mit einer 200 Meter Rundbahn, mit Steilkurven, Kraftraum etc. Da machen wir auch unter anderem jetzt das Krafttraining. Aber das ist halt nur für Vereine, die im Verband sind. Und,
ja, da dürfen wir jetzt nicht weiterreden, sonst machen wir den Mut wässrig und sagen, hihi, aber nicht für euch.
Genau, also. ich hatte das tatsächlich mal mit einem Kumpel, bin ich in München, du kennst
der
das.
Der Werner von Linde Halle.
Sicherlich, gegenüber dieser Halle ist eine Laufbahn, direkt am Olympiastadion. Genau, wir liefen außerhalb auf dieser vereisten Laufbahn, Tartan 400 Meter Bahn im Dunkeln und haben immer die Athleten in der Halle gesehen. Die da schön in kurzer Hose.
T-Shirt und kurzer Hose.
Und wir hatten minus 10 Grad oder so. Ja, keine Ahnung. Aber auch das funktionierte. Da haben wir dann eine Stelle, musste man auf Bahn 8 ausweichen, weil es so vereist war. Aber auch das ging. Auch da konnte man seine Tempoläufe machen.
Ein treuer Camp-Kunde hat erzählt, dass er mal im Winter dann die Bahn freigeräumt hat. Er hat die kompletten 400 Meter geschippt. Es waren dann seine 400 Meter und hat da seinen langen Lauf sogar gemacht. Also ich weiß nicht, warum er lange Läufe gemacht hat, aber hat er eine gute Stunde geschippt und dann ist er nochmal 3 Stunden gerannt.
Da hat man auch gleich noch ein bisschen Krafttraining gemacht.
Genau.
Ja, aber wirklich. Ja.
Genau. Ich wollte noch einmal aufs Laufband zu sprechen kommen. Das ist vielleicht verfügbarer als so eine professionelle Leichtathletikhalle. Laufband, Ergometer, kann man ja auch irgendwie drinnen theoretisch Ausdauertraining
guter
machen.
Guter Punkt. Laufband ist natürlich sehr spezifisch. Auf dem Laufband kann man theoretisch genauso laufen wie draußen einstellen. Teilweise sogar besser, weil man sich wirklich die Steigung konkret einstellen kann, die Geschwindigkeit. Also da kann man sich ja wirklich die Bedingungen machen, wie man möchte. Haben die wenigsten, glaube ich, zu Hause wirklich, aber im Zweifel stehen die Teile natürlich auch in jedem Fitnessstudio rum, ist eine Möglichkeit. Und wenn man im Winter sich im Fitnessstudio anmeldet, um dann die Möglichkeit zu haben, auf ein Laufband zu gehen und gleichzeitig noch Krafttraining zu machen und im Zweifel noch irgendwelche Kurse zu absolvieren, wo man unter Anleitung Yoga macht oder so, was natürlich auch eine super Sache gerade im Winter ist, macht schon Sinn.
Das ist einer meiner Geheimtipps, dass ich sage, wenn ich so gar, genau, ich bin gar kein Fitnessstudio-Freak, aber ich gönne mir dann im Winter so eine, wie nennt man das, Probemitgliedschaft oder das gibt es dann, kostet wahnsinnig viel Geld, kostet viel mehr, als wenn du sagst, ich mache jetzt für ein Jahr, sagst halt, ich mache jetzt dreimal einen Monat, also 3 Monate oder vielleicht zweimal einen Monat und dann zahlst du, keine Ahnung, 120 Euro oder sowas, ist ein Heidengeld. Aber auch das pusht dich dann wieder, weil jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben, jetzt will ich auch mindestens 3-mal die Woche hingehen oder 4-mal die Woche sogar, um dieses Geld wieder reinzusporteln. Genau, und da habe ich ja dann das Laufband, um da mein Lauftraining auch zu absolvieren. Ja. Also finde ich einen sehr, sehr guten Tipp, weil das wirklich funktionieren kann.
Ja, und mehr braucht man ja dann wirklich nicht. Ne? Nee. Man kann wirklich an seinen Schwächen arbeiten und gleichzeitig hat man noch die Möglichkeit, wenn es draußen wirklich so schlimm ist, dass man eben nur drin laufen kann, macht man das. Und dann noch der Punkt so Alternativtraining, irgendwie Rudermaschine, Fahrrad. Das ist natürlich auch was man im Winter sehr gut machen kann, wo man die Grundlage eben das aerobe Ausdauertraining, die Grundlagenausdauer sehr gut trainieren kann, ohne jegliche orthopädische Belastung. Machen wir tatsächlich auch häufiger im Winter. Haben wir so ein stationäres Fahrrad und fahren dann so ein bisschen durch so eine virtuelle Welt. Stichwort Swift sagt sicherlich vielen was. Ja, und machen es dann zu Hause, fahren dann auf der Rolle und dann einfach mal 60, 90 Minuten statt eines Dauerlaufs. Ja.
Macht ihr denn im Verein auch so Zirkeltraining, dass ihr dann in der Halle euch trefft und irgendwie so einmal die Woche einen Medizinball durch die Gegend schmeißt?
Ja, das ist so ein bisschen Teil des Krafttrainings. Hängt natürlich davon ab, was das Ziel des Krafttrainings ist, also Zirkeltraining wird ja irgendwann gleichgesetzt mit Krafttraining. Krafttraining hat aber eigentlich nochmal eine andere Definition. Beim Zirkeltraining hat man ja wirklich kurze Pausen, viele Stationen, auch so ein Ausdauerreiz, aber trainiert ja auch den ganzen Körper wenig. Und beim Krafttraining sagt man wirklich, okay, man stärkt seine Muskeln, macht im Zweifel Maximalkrafttraining. Das ist ja auch was gerade im Laufsport in den letzten, ich sag mal, 5 Jahren, vielleicht sind es auch schon 10 Jahre, aber ich glaube, so lange tatsächlich noch nicht Einzug hält, wirklich bei diesen Top-Teams aus vor allen Dingen aus den USA, die wirklich Maximalkrafttraining machen. Also die machen dann ganz, ganz schwere Gewichte, 3 bis 5 Wiederholungen, ewig lange Pause dazwischen, um wirklich die Muskeln, die Kraft der Muskeln zu stärken und gar nicht, was man sonst immer beim Krafttraining in Läuferkreisen gesagt hat, viele Wiederholungen, schnelle Wiederholungen, wenig Gewicht, sondern da haben die quasi einen anderen Ansatz, wirklich den Muskel, die Kraft des Muskels zu stärken, mhm. um dann auf einem anderen Niveau dann eben zu performen. Das ist jetzt, da muss man auch keine Angst haben, dass irgendwie der Muskeltonus größer wird, also dass man ewig viel Muskulatur, Masse aufbaut. Darum, da muss man dann wieder ein anderes Training machen für. Also
es ist, aber das ist jetzt sehr individuell abgestimmt.
Ich ja, das ist auch
eine Gruppe, dass so die ganze Gruppe
speziell.
Sagt, so komm, ja. jeden Dienstagabend treffen wir uns für eine Stunde.
Genau, ja, das findet schon statt, ja. definitiv. Das macht auch letztlich, macht das auch jeder Verein. Das ist ja nichts Spezielles. Jetzt habe ich noch viele Vereine gesehen, die das draußen gemacht haben. Mhm. Mit schlimmer Musik haben die dann die ganze Jahnkampfbahn beschallt und zu Scooter dann irgendwie mit dem Medizinball da hantiert oder mit der Kettlebell.
Das ist ja aggressiv, ne? Wenn du Scooter hörst, ist doch gut.
Ja, mich macht das aggressiv, ja, tatsächlich. Nee, auf jeden Fall, super, super Sache, ne? Wo man dann eben auf Zeit und Wiederholung angeht. Darf man halt auch nicht übertreiben und man darf nicht vergessen, dass es eben auch ein Ausdauerreiz ist, ne? Also, wenn man das macht und anschließend noch versucht, irgendwelche Intervalle zu laufen, das kann im Zweifel böse enden, weil der Körper einfach schon durch ist, ne? Wenn man das eine halbe Stunde gemacht hat oder eine Stunde Zirkeltraining wirklich intensiv, das ist echt anstrengend.
Ja, aber ich finde das auch klasse. Also ich habe auch mal in so einer Leistungsgruppe trainiert vor vielen, vielen, vielen Jahren und da war das dann eben im Winter auch so, dass wir uns dann in so einer klassischen Turnhalle getroffen haben, wo es so gerochen hat, wie es halt in Turnhallen riecht. Ne? Und ich finde das aber toll. Also ich kriege da so ganz nostalgische Gefühle und mag das dann auch, also sich so in der Gruppe einfach mal ja, mit so ein paar Übungen Platz zu machen, auf die man im Sommer wirklich so gar keine Lust hat. Aber wo man im Winter sagt, ja, jetzt machen wir mal hier die Schere und den Strecksprung. Ja. Und ja.
Ich glaube, ein Punkt, der da auch total wichtig ist, man verliert halt als Läufer sehr schnell so diese ganzen Bewegungsmuster, die man als Mensch eigentlich so ausführen kann, die verliert man irgendwie. Als Kind tobte man noch rum, machte dies, machte das, konnte alles. Und irgendwann ist man beim Laufen nur noch darauf aus, irgendwie bestimmte Zeiten zu rennen. Man hat eine riesen Ausdauer, kann im Zweifel sehr schnell rennen, aber man kann keine Liegestütze mehr machen oder irgendwie sauber in die Hocke gehen oder so, weil alles verkürzt ist.
Ich muss jetzt aus dem Nähkästchen plaudern. Jetzt werde ich bestimmt geschlagen.
Du sprichst jetzt über Martin.
Ja, also ich bin ja die Frau von Martin und der hat heute Morgen
unserem Chef
die Socken angezogen und wollte sich dafür aufs Bett setzen. Und dann habe ich ihn ermahnt und gesagt, stehen bleiben! Du ziehst die Socke im Stehen an, weil er damit
erst. Darum war er heute nicht im Büro.
Barfuß im Büro. Nein, weil er einerseits da dieses Gleichgewicht trainiert und da auch diese Koordination nimmt im Alter ab. Das wird uns allen, alle einholen. Ja. Und eben so die Fähigkeit, im Einbeinstand das eine Bein so richtig schön bis unter das Kind zu ziehen, auch diese Fähigkeit nimmt im Alter ab. Ja. Und peitsche ich meinen Mann morgens schon an, dass er seine Socke bitte im Stehen anzieht. Ja. Hat er brav gemacht und hat sogar gemeistert.
Ja. Geil, ja, Fleißbienchen. Wird ihn weiterbringen. Also ja. Ich sehe eine große läuferische Zukunft auf ihn zukommen, wenn er häufiger seine Socken ins Stehen anzieht. Ja. Ich setze mich übrigens auch immer hin, wenn ich meine Socken
anziehe. Ja, dann möchte ich, dass du künftig an mich denkst und das im Stehen weitermachst.
Ja, mal gucken. Ich putze mal im Stehen meine Zähne, aber das ist völlig normal, glaube ich. Ne? Und mache dabei so Einbeinstandgeschichten und so.
Schon, ja. Ah, also ich glaube, wir putzen alle im Stehen unsere Zähne, oder?
Aber nicht einbeinig. Also ich stehe immer auf beiden Füßen.
Ach ehrlich? Siehst du, kannst du mal machen.
Ich habe so ein.
Das kann man den ganzen Jahr machen.
Ich habe so ein Nadelkissen, auf dem ich stehe beim Zähneputzen.
Ach
so, was so die Füße so, so triggert. Keine Ahnung, ob es was bringt. Mir tut trotzdem die Hüfte weh. Ich habe noch einen ultimativen Tipp, sich motivieren kann.
Haben wir da so einen Jingle für? Der ultimative Tipp.
Ultimative Tipp. Und zwar, ich nenne ihn ein Date mit der Sonne. Und das geht im Winter leichter als im Sommer, weil im Winter geht die Sonne später auf und früher unter. Denn meiner Meinung nach ist die Stimmung und die Lichtverhältnisse zum Sonnenaufgang und oder zum Sonnenuntergang besonders schön. Also das sind immer so besonders, also auch wenn Wolken am Himmel sind, in dem Moment, wo die Sonne gerade aufgeht, hat man so eine ganz bestimmte Stimmung da draußen. Oder eben auch beim Untergehen. Und da ist der Tipp, sich einfach vorzunehmen, ich gehe jetzt mal einen Monat lang immer zum Sonnenaufgang eine Runde laufen. Also da muss man natürlich kurz vorher rausgehen, damit man dann, während die Sonne aufgeht, gerade draußen ist. Oder, also das wäre jetzt der Tipp für die Lerchen, das sind die Menschen, die vom Biorhythmus eher morgens aktiv sind. Der Tipp für die Eulen, das sind die, die eben eher abends aktiv sind, wäre eben, geh doch zum Sonnenuntergang laufen. Da kannst du nämlich abends nochmal deine überschüssige Energie rauslassen, dann machst du dir ein schönes Abendbrot und dann geht's ab in die Haier. Das kann total motivieren, weil man ja sagt, ich habe ja ein Date mit der Sonne. Also ich muss ja jetzt raus, weil sonst geht die Sonne ohne mich unter und das soll ja nicht sein. Also das Date mit der Sonne, der ultimative Tipp.
Ich mag ja, wenn die Sonne tagsüber mittags um 12 am Himmel steht. Darf ich mich auch dann mit ihr verabreden?
Darfst du, ja. Okay. Und als Redaktionsmitglied von Runnerswelt kannst du ja auch mittags laufen gehen, aber
in der Regel ja.
Können das eben nicht.
Ja, das ist mir.
Stehen im Laden und müssen Brötchen verkaufen und können dann nicht bis mittags sagen.
Ja.
Gelaufen.
Ja, das ist ein großes Privileg, für das ich jeden Tag dankbar bin. Tatsächlich, ja.
Ich habe noch einen Motivationstipp.
Noch einen ultimativen Tipp.
Nee, der ist nicht ganz so ultimativ. Aber wenn man jetzt so sagt, oh, so gar keinen Bock und so, dann schlage ich vor, gerade jetzt, wenn man so eigentlich noch Saisonpause macht und sagt, jetzt will ich aber wieder reinkommen, dann sage ich, verbiete mir das Laufen. Du darfst nicht laufen, aber du musst gehen. Also geh doch mal eine Woche lang da draußen. Und wenn man sich das verbietet, dann wird nämlich das Verbotene, ja, da kriegt man da ja Lust drauf. Ne? Also dann sollst du jetzt eine Woche lang all deine Laufrunden im Gehschritt absolvieren. Was glaubst
so.
Du, wenn du die Woche
okay.
drauf dann
ja,
Bock hast, die Runden wieder im Laufschritt zu absolvieren?
Okay, okay, okay.
Also sich einfach mal das Laufen verbieten und sagen, du darfst zwar raus, aber du darfst sie nur gehen.
So ein bisschen der Reiz des Verbotenen.
Genau.
So wie man auch irgendwie, wenn man verletzungsbedingt pausieren muss, unbedingt noch mehr laufen würde
genau,
als je zuvor.
Genau. Mhm. Also das Gehen als Strafe.
Das ist übrigens, ja, würde bei mir null funktionieren, aber ich glaube bei manch anderen ja. Ein Punkt, der mir gerade auch noch einfällt, das Thema Verletzung ist ja, wo Elas anspricht, ist ja auch etwas, was man im Winter hervorragend mal quasi sich mit auseinandersetzen sollte. Also wenn man eine Verletzung hat, beispielsweise Achillessehne, ich spreche aus eigener Erfahrung, ist natürlich der Winter ideal, um daran zu arbeiten, weil man im Zweifel weniger trainiert, weniger intensiv und sich da mal die Zeit nehmen kann, daran was zu ändern, das wirklich auszukurieren. Das ist, glaube ich, was, wo man auch mal so ein bisschen den eigenen Körper scannen sollte. Das ist ja dann quasi wie eine Schwäche, halt nur in Form einer Verletzung, dass man daran dann arbeitet.
Ach, und meistens spielt der Körper ja sogar mit. Also wir haben ja da so, die Zellen haben ja irgendwie so eine Intelligenz oder so ein Gedächtnis und merken, solange man noch in der Anspannung ist und der Herbstmarathon steht noch bevor, dann hält man irgendwie durch, ja, und dann schleift man auch eine zwickende Achillessehne dann mit durch und irgendwie schafft man das dann schon. Und kaum ist dann der Marathon vorbei oder der Halbmarathon oder halt welcher Saisonhöhepunkt auch immer, blüht die dann plötzlich auf. Ja? Also auf einmal tut die mehr weh denn je. Und das ist doch dann auch in Ordnung. Und dass man sagt, so, und jetzt bist du dran, liebe Achillessehne. Was hast du denn? Komm mal her. Und dann wird eben mit Wadenhebern an der Treppenstufe oder mit Eis oder mit kaltem Rotlicht oder mit, was weiß ich, dann sich mal ausgiebig um die Achillessehne gekümmert. Das macht jetzt wirklich Sinn, ja. Ich meine, klar, wenn man umknickt und sich ein Knöchelband abreißt, das fällt nicht immer zufällig
gut.
In den Januar oder
das
in den Dezember.
Das sind natürlich andere Verletzungen.
Genau.
Nee, so
aber
die
so chronische
genau.
Läuferverletzungen, die man ja. Halt so aufgrund von Überbelastung ja. Mit sich rumschleppt. Ja. Genau, jetzt ist die Zeit, um denen mal Herr zu werden.
Definitiv, weil man da ja auch nicht den Druck der Wettkämpfe hat. Auch wenn man im Winter natürlich trotzdem Wettkämpfe laufen kann und auch im Zweifel sollte.
Also ich möchte.
Ich glaube, Sonny hat noch einen Motivationstipp.
Nee, ich habe zum Thema Ernährung einfach noch was. Einmal die Verletzung, da ist mein Spruch immer so ein bisschen no bread, no sweets, no alcohol. Also weil Brot, Zucker und Alkohol und mit Brot meine ich jetzt so das billige Weißbrot, ja, nicht die hochwertigen Vollkornschnitten, sondern so das billige Weißbrot, was ja im Grunde dann auch schnell zu Zuckermolekülen umgewandelt wird. Und die stürzen sich auf diese Entzündungsherde, wenn wir jetzt mal bei der Achillessehne bleiben, und boosten die sogar noch. Ne? Also ich kriege meine entzündete Achillessehne schlecht in den Griff, wenn ich morgens Schokolade esse und mittags Weißbrot toast und abends eine Flasche Wein trinke. Dann wird es schwierig.
Lieber andersrum. Morgens
genau,
den Wein.
Lieber morgens den Wein. Nein,
ja.
Also einfach mal Brot, Zucker, Alkohol, wenigstens zwei der drei Bösewichte weglassen über einen gewissen Zeitraum. Das ist das eine zum Thema Ernährung und Winter und Verletzungen ausmerzen. Und das andere ist, gerade die, die jetzt Marathon gelaufen sind und nicht wenige kommen dann und sagen, ja, es lief super bis Kilometer 32, aber dann war der Ofen aus und so, der Klassiker, ja. Dann ist mein Vormann, ja, das ist dann ein Problem deines Fettstoffwechsels, den musst du trainieren, da muss einfach der Körper lernen, auch die Energie noch zu reservieren, anderes Thema, aber jetzt wäre die Zeit, um an diesem Fettstoffwechsel mal zu arbeiten, weil man eben nicht in einem intensiven Trainingsprogramm ist und dann kann man auch mal, ist jetzt schwierig, weil ich das nicht jedem vorschreibe, mit dem Fasten spielen zum Beispiel. Also keiner soll jetzt 5 Tage nichts essen, aber mal sagen, ich probiere jetzt mal 20 Stunden zu fasten oder die Fortgeschrittenen mal 40 Stunden zu fasten oder die Profis mal 60 Stunden zu fasten. Und da meine ich mit Fasten wirklich also 0 Kalorien, ne? Also nur Wasser und Kräutertee und vielleicht ein dünnes Gemüsesüppchen und so, um einfach dem Körper mal zu zeigen, so Freund, wie funktionierst du eigentlich, wenn du keine Nahrung kriegst? Das ist eine Stresssituation für den Körper, keine Frage. Das ist auch fürs Immunsystem gar nicht so ungefährlich. Das sollte man, wenn man eh schon Stoffwechselprobleme hat, auch vielleicht mit dem Arzt dann begleiten. Aber das ist so eine Geschichte, die kann man besser im Winter angehen als im Sommer. Dazu kommt noch, dass wir alle Weihnachten feiern wollen und da wahrscheinlich schlemmen wollen und reinhauen und Plätzchen und Glühwein und sonst was. Und auch da macht es ja Sinn, dann zu sagen, also dann mache ich doch vorher mal irgendwie, trete ich ein bisschen kürzer mit der Ernährung nehme vielleicht ein bisschen ab, um dann an Weihnachten das wieder zu genießen und dann Richtung Neujahr wieder die Zügel aufzunehmen bei der Ernährung. Also das wollte ich nur noch kurz loswerden. Ich finde, es gehört ins Wintertraining rein, dass man auch das Thema Ernährung nochmal aufgreift.
Mir fällt gerade auch noch ein Punkt ein, und zwar, dass man sich einmal hinsetzt und das vergangene Jahr, die vergangene Saison einmal so Revue passieren lässt und vielleicht schaut, was lief gut, was lief nicht gut. Das fiel mir gerade ein bei dem Punkt, bei Kilometer 32 war der Ofen aus, dass man einfach mal schaut, okay, wie lief es eigentlich? Hatte ich irgendwelche Verletzungen? Liefen die Rennen gut? Bin ich an all meinen Sachen gescheitert oder habe ich alles deutlich überboten? Und dass man dann mal schaut, okay, was kann ich daraus lernen, welche Schlüsse kann ich daraus ziehen und woran muss ich im Zweifel noch arbeiten? Und dass man sich dann einfach an einen Experten wendet, der einem hilft, da was zu verbessern, oder dass man sich entsprechende Literatur besorgt und in ein Thema total einarbeitet, dass man dann wirklich der Stoffwechselexperte am Ende des Jahres ist, oder der Krafttrainingsexperte. Also wenn man weiß, okay, ich habe irgendwie, meine Muskulatur hat mich nicht so getragen, wie ich das irgendwie von mir gewünscht habe, so wie in meinem Fall jetzt, was kann ich wirklich tun, damit das beim nächsten Mal nicht passiert? Ich
glaube, das ist auch noch ein guter Punkt. Und weißt du, was dann ganz wichtig ist? Die Tipps vom Experten dann auch umsetzen.
Ja, okay, gut.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Erich Kästner.
Ach, das war der Erich, der Gute.
Der Gute. Sehr weise.
Ja.
Sind wir dann jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir versuchen, nochmal alles zusammenzufassen?
Ja, dann mach mal.
Also, wir haben ja heute über das Training im Winter gesprochen. Ja, das war erstmal sehr inspirierend und sehr interessant, was ihr alles erzählt habt. Und ich glaube, so grundsätzlich können wir festhalten, Laufen macht auch im Winter riesigen Spaß. Man kann weiter trainieren, alles gerne ein bisschen runterschrauben, den Spaß dran nicht verlieren, sich motivieren dadurch, dass man vielleicht im Verein läuft, mit anderen läuft, sich aber auch Veranstaltungen sucht wie Crossläufe. Das ist dann eben nicht der große Marathon, sondern vielleicht der Crosslauf oder eine Winterlaufserie.
Schwächen arbeiten, Schwächen erkennen und an diesen arbeiten. Solche Punkte, sich mit Themen auseinandersetzen, mit denen man sich im Zweifel vorher nicht auseinandergesetzt hat. Also einfach nicht in Winterschlaf verfallen. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Also wirklich halt zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht alles auf null runterfahren, weil wenn man 3 Monate nichts macht, dann kann man nicht erwarten, dass man dann im nächsten Jahr irgendwie auf einem Niveau ist, wo man sagt, okay, damit bin ich jetzt zufrieden. Also wer das möchte, kann das natürlich machen, aber wer im nächsten Jahr eine bessere Leistung bringen möchte als im Vorjahr, sich besser fühlen möchte, der muss natürlich auch ein bisschen was tun.
Nicht in Winterschlaf verfallen und doch im Rhythmus der Natur arbeiten und wissen, das Immunsystem muss jetzt noch mehr arbeiten und da einfach dann so ein bisschen anders trainieren, so ein bisschen Rücksicht nehmen auf viele Dinge, die im Winter anders sind als im Sommer, um sich da einfach gesund durch diese Zeit zu bringen. Ja.
So sieht's aus.
Sehr gut. Abschlussfrage, ganz persönlich, was ist für euch das Schönste am Laufen im Winter?
Boah, ganz eindeutig, auf frisch gefallenem Schnee, im besten Fall sogar noch, wenn die Sonne dann scheint, der Erste sein, der so die Spur zieht auf so einem, also so einem großen, weiten Feld, das ist schon das Allerschönste, finde ich.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also ja, tatsächlich finde ich es auch immer super, wenn dann mal Schnee gefallen ist.
Genau, wenn
ist,
dann mal
einfach,
Schnee
fällt. Rauszugehen, früh morgens, wenn die Sonne scheint, dann im besten Fall und einfach so ein bisschen rumlaufen. Und dann ist es natürlich in der Natur, im Wald am allerschönsten, aber selbst in der Stadt hat es dann irgendwie, ja, es fühlt sich besonders an, weil es vielleicht so selten ist, weil es so toll knirscht unter dem Schuh. Ich weiß es nicht, aber ich mag das auch sehr, sehr gerne. Im Winter auf Schnee, das hat irgendwie was. Vielleicht auch, weil man tatsächlich eher damit beschäftigt ist, dass jeder Schritt sitzt und man nicht irgendwo umknickt, dass man nicht wegrutscht, dass man wirklich so voll im Moment ist, dass man gar nicht irgendwie groß an irgendwas denkt, Pace, Distanz, bla, sondern dass man irgendwie, ja, diesen Moment hat, das mag ich sehr.
Ja, man fühlt sich dann wie so ein kleines Kind beim Schlittenfahren irgendwie. Es ist dann so auf einmal.
So einen Scheiß macht man ja dann auch, ne? Dann genau. Wirft man sich irgendwo in so einen Schneehaufen, macht einen Schneeengel und denkt sich, ei, man ist über 30.
Naja, und dann, also jetzt stecken wir ja noch in so einer grauen Zeit, ne? Die bunten Blätter sind von den Bäumen, ne, nicht die Blätter von den Bäumen gefallen. Doch, die bunten Blätter sind von den Bäumen gefallen, und da draußen ist es irgendwie nur so grau und grau. Und wenn es dann endlich mal weiß ist, dann hat es ja auch sowas Kickendes, ja, so wow, jetzt sieht's aber toll aus da draußen.
Bei dir, Ela?
Also, ich
mag. Jetzt kommt das Laufband.
Nein, so schlimm ist dann auch nicht. Aber tatsächlich mag ich gerne Regenwetter und dann eigentlich nicht das Regenwetter selbst, aber irgendwie finde ich es gut, dann im Regen zu laufen und die Wärme, die ich dann dabei produziere, finde ich irgendwie gut. Also, ich mag dieses Gefühl, durchs Laufen produziere ich gerade Wärme und mir ist nicht mehr kalt. So, und das mag ich irgendwie bei so kaltem Winter, Regen, Matsche, Ekelwetter ganz besonders gern.
Ja, das ist gut.
Gehst du auch raus, wenn es schon bereits regnet?
Ja.
Okay.
Ey, ganz ehrlich, das Wetter draußen ist meistens nicht so schlimm, wie es von drinnen aussieht.
Ja, das
ist echt so. Du guckst raus und denkst, und dann gehst du raus und denkst, ja, geht ja.
Aber ich merke schon, bei mir ist es so, wenn es gerade regnet, dann kommt es ab und an schon mal vor, dass ich denke, ich schieb's noch eine halbe Stunde auf. Okay, noch eine Stunde. Und wenn es dann natürlich gar nicht anders geht, dann gehe ich auch raus, wenn es regnet. Aber das geht natürlich dann auch und es ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Aber wenn es beim Laufen anfängt zu regnen, finde ich es meist noch okay. Aber wirklich bewusst rausgehen in den Regen, es fällt mir echt schwer.
Ja, da kann man heutzutage mit den Apps und Wetterradar.
Ja, genau, das kann man dann.
Ein bisschen timen,
kann man dann
wissen, okay,
abpassen.
Nachher ist durch, dann.
Ja, definitiv. So, also Leute, raus mit euch, laufen, auch jetzt im Winter. Ist schon Winter? Wann ist Winteranfang?
Also ich glaube, der kalendarische am 1. Dezember und der meteorologische am 21. Dezember.
Ach, ehrlich.
Glaube ich.
Gut.
Kann sein, ja.
Dann sind wir ja top aktuell mit unserem Podcast, sogar zu früh.
So ist es.
So ist es.
Das heißt, wir können jetzt unsere Hörerinnen und Hörer in den Winter schicken mit diesem Podcast.
Hand in Hand mit ihnen in den Winter laufen.
Und lasst mal einen Daumen da, wenn dieser Podcast besser klingt als der vorherige.
Genau.
Ja.
Tschüss.
Tschüssi.
Tschüss. Genau, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn die Tonqualität besser war. Auch sehr gerne, wenn euch diese Folge gefallen hat, beziehungsweise dann auch sehr gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und abonnieren könnt ihr unseren Podcast natürlich auch sehr gerne. Dann verpasst ihr keine neue Folge, wenn sie denn erscheint. Das ist bei uns ja alle 2 Wochen. Somit sagen wir dann an dieser Stelle Tschüss und wir hören uns dann gerne wieder hier im Runners World Podcast in 2 Wochen.